Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ich habe ja nie eine normale Geburt gesehen. Ne? Für mich war ja immer nur, wenn ich eine Geburt sehe, ist immer Action, immer böse, immer gefährlich, immer alles. Und das war wirklich dann bei der Geburt meines ersten Sohnes, das war wirklich erstmal eine Erkenntnis zu sehen, okay, ey, es gibt auch normale Geburten.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Ich biete heute eine Folge, da freue ich mich wieder sehr, weil du hast diese Folge verschenkt an unsere HörerInnen. Und bevor wir gleich zu den Fragen kommen, die wir uns hier rausgesucht haben, erstmal vielen Dank für diese unzählige Flut wieder an Fragen und bitte hab Verständnis dafür, dass wir nicht immer alle hier beantworten können. Machen das aber so gut es geht. Vitor, von meiner Seite aus einmal privat das hier reingeworfen. Ich höre gerade von vielen Freunden und Bekannten, der RS-Virus geht rum. Kinderstationen sind belegt, genau mit diesem Virus. Und wieder, was ist das?
Wenn die Medien über etwas berichten, dann ist es plötzlich in aller Munde und in allen Köpfen und dann ist es plötzlich ein Problem, was vorher seit Jahrzehnten, Jahrhunderten jedes Jahr passiert, aber jetzt redet jeder darüber und jetzt ist es ein Problem. Es gibt ein bisschen etwas Auffälliges dieses Jahr und das ist ein bisschen vielleicht für uns auffällig, also ich werde da mal Licht reinbringen ins Dunkle. RSV ist ein Virus, ein Erkältungsvirus, Respiratory Syncytial Virus, ein schrecklicher Name, RSV, und das ist ein ganz normaler Erkältungsvirus. Den gibt es jedes Jahr immer wieder ohne Probleme. Das haben wir wirklich jedes Jahr damit zu tun. Den kann jeden treffen, von Erwachsenen bis zum Säugling, bis zum Neugeborenen kann das jeden treffen. Und die großen Kinder ab 2 Jahre oder ab 1 Jahr oder wir Erwachsene, wir haben eher Erkältungssymptome, Halsschmerzen, Nase läuft, Husten, also ein klassischer Erkältungsvirus. Warum reden jetzt alle darüber? RSV ist für eine Personengruppe schwierig, für Frühgeborene, für Kinder, die sowieso so ein Problem mit der Lunge haben, und ich rede jetzt nicht von denen, die immer wieder Bronchitis haben, sondern wirklich die eine schwere Erkrankung der Lunge haben, eine Fehlbildung, also die wirklich etwas ein Problem mit der Lunge haben, und für Säuglinge. Bei Säuglingen kann dieses, oder bei diesen anderen Kindern auch, kann dieses Virus eine Bronchitis, aber eine spezielle Art der Bronchitis verursachen. Bronchitis bedeutet ja eigentlich, dass die Bronchien, also die Luftwege, ein bisschen zuschwellen. Ne? Dann pfeifen die Kinder, die haben starken Husten und müssen dann inhalieren. Der RSV-Virus macht eine klassische Bronchiolitis. Ne? Das ist ein bisschen anders. Chio, also diese Endung, Chiolitis oder Bronchitis, bedeutet nochmal kleiner. Also die ganz kleinen Bronchien sind davon betroffen. Und vor allem dann auch bei den Kleinen, bei Neugeborenen, bei kleinen Kindern, Säuglingen unter 6 Monaten kann das wirklich schwierig und gefährlich werden, weil gegen diese Erkrankung gibt es keine Medikamente. Es ist ein Virusinfekt und das Einzige, was man machen kann, ist inhalieren. Aber dadurch, dass diese ganz, ganz kleinen Bronchien betroffen sind, greift häufig die klassische Inhalation mit den bronchienerweiternden Medikamente, die man kennt, Salbutamol, Atrovent, diese Medikamente, die man ja sonst bei der Bronchitis nimmt, und dann machen sie die Bronchien weit und dann können die gut abhusten und die haben nicht mehr dieses Pfeifen und so und dieses, das ist dann weg. Das greift häufig bei dieser Erkrankung mit RSV gar nicht. Also man hat dann manchmal einen leichten Effekt, aber letztendlich ist es diese Entzündung, Und die muss überstanden werden. Und die Kinder werden häufig kriegen, die kleinen Säuglinge kriegen, können Atemaussetzer bekommen und können auch mit dem Sauerstoff runtergehen, sodass sie Sauerstoffbedarf bekommen und dann das in den Sauerstoff auch extern brauchen im Krankenhaus. Und deswegen ist das RSV sowieso für uns Kinderärzte jedes Jahr im Frühjahr, also meistens geht die Saison so vom November bis März, ist eigentlich die RSV-Saison. Und da sind wir alle schon, das wissen wir, ne, oh, das, ich glaube, ja, ich habe wieder ein RSV. Fauler, so ein kleiner Säugling, der wirklich richtig brodelt und schlecht ist, und dann weist man den ein, der kriegt dann seinen Abstrich positiv und dann kriegen die ein bisschen Infusion, weil die häufig nicht mehr gut trinken wollen, ne? Die sind halt auch krank und brauchen Sauerstoff und irgendwann geht das auch in den meisten Fällen dann auch wieder ganz normal vorbei, zieht sich aber ewig, das dauert manchmal 3-4 Wochen, bis man wirklich einigermaßen wieder gesund ist, genau, und dieses Jahr, und also das ist so, das haben wir jedes Jahr. Jedes Jahr im Januar, Februar, frühestens, spätestens suche ich Krankenhäuser, muss überall rumtelefonieren, weil ich nirgendwo den Säugling unterbekomme, weil die sagen, oh nee, wir sind zu, wir sind voll, wir haben keine Sättigungsgeräte mehr, wir können die nicht überwachen und dann müssen die Kinder 100 Kilometer entfernt gehen. Das habe ich jedes Jahr. Dieses Jahr ist es aber, warum reden jetzt alle drüber? Wir wissen, wir hatten im Winter hatten wir den Lockdown, vor allem auch für die ganzen Kita-Kinder und alles. Das heißt, die normale Durchseuchung der Kinder, die dann auch das mit nach Hause bringen und sowas, das ist alles hat nicht stattgefunden. Wir hatten eigentlich letztes Jahr kaum RSV-Fälle, ne, durch den letzten Winter. Und jetzt, ne, alles wieder offen und sonst irgendwas. Das heißt, die Durchseuchung findet jetzt schon statt. Das heißt, wir haben im August hatte ich schon Fälle von RSV, was sonst ja eine Rarität ist. Und das hat sich jetzt potenziert und jetzt sehen wir halt das, was wir normalerweise erst im Januar, Februar gesehen haben, das sehen wir jetzt schon. Wir sehen jetzt, dass die Kliniken voll sind, dass die Kliniken kaum Kapazitäten haben, die Kinder in der Nähe aufzunehmen. Man muss sie weiter woanders hin verlegen, weil so viele kleine Kinder jetzt schon daran erkranken. Und das ist die Folge des Lockdowns, weil jetzt die Durchseuchung stattfindet von, sage ich mal, zwei Jahresgruppen, die letztes Jahr ja nicht stattgefunden hat. Und deswegen ist das so ein bisschen geballter, aber es ist nicht
alarmierend.
Und das finde ich immer schwierig, genau, ich finde es immer schwierig durch diese ganzen, also jeder Account auf Instagram und Facebook hat ja irgendwie eine Meinung dazu und jeder muss irgendwie was dazu sagen und schreiben und so jede Medien, egal, jeder Sender redet jetzt darüber. Und das schürt natürlich Ängste, weil häufig kannten das Eltern gar nicht. Und zweitens ist es auch so, dass viele Eltern das Gefühl bekommen, das ist jetzt was Neues, was ganz Schlimmes. Und dieses Jahr ist es ganz schlimm. Nein, es ist nicht schlimmer. Es ist jedes Jahr genau die gleiche Kacke. Aber es ist halt jetzt geballter, ne? Und das ist so ein bisschen das Neue. Aber es ist nicht mutiert oder keine Ahnung, sondern es ist so wie jedes Mal. Und wichtig ist halt, man rennt jetzt nicht also wegen jeder Sache. Also man kann auch ein RSV-Virus haben und man sitzt zu Hause und ist dort krank. Wichtig ist, geht es immer darum, hat das Kind eine normale Atmung, giemt es, also wenn ich so mache, dann bin ich sowieso in der Klinik. Und bei Kleinkindern unter 6 Monaten sollte man grundsätzlich den Husten jetzt in dieser Zeit immer abhören lassen, nicht dass sich das doch irgendwie eine Bronchitis dahinter steckt, die man so gar nicht mitbekommt so richtig. Und es kommt immer darauf an, wie gut trinke ich. Wenn ich ein Trinkkind habe, was wirklich schon sehr, sehr schlecht trinkt, das ist sowieso ein Grund aufzunehmen. Egal ob es ein RSV ist oder ob es, keine Ahnung, ein anderer grippaler Virus ist, da guckt man sich das Kind an. Der RSV-Erreger, der mir das dann sagt, wenn der rauskommt, der sagt mir eher was darüber aus, wie kann ich es behandeln, ne? Oder wie lange dauert das, ne? Viele Eltern sehen gerade aktuell, dass ihre Kinder erkrankt sind. Also gerade die älteren Kinder, 2-3 Jahre, ne? Die gehen ja nicht ins Krankenhaus wegen sowas häufig, aber die sind lange krank, die kommen nach 3-4 Wochen und sagen, der hat immer noch diesen schleimigen Husten, wo ich sage, ja, das ist wahrscheinlich der RS-Virus. Der macht dann halt 4-6 Wochen so einen echt beschissenen Husten und so einen schleimig und immer wieder die Nase läuft und sowas. Da kann man den Eltern sagen, das wird wahrscheinlich wirklich besser, wenn dieser Virus abgeklungen ist.
Vitor, das ist schon eine super Überleitung zu der ersten Frage, die Sandra uns geschickt hat. Lieber Vitor, ich habe folgende Frage. Was ist effektiver bei einer Bronchitis? Inhalieren per Inhaliergerät mit Kochsalz und Co. oder Sprühdose per Inhalierhilfe? Wie kann ich eine Bronchitis am schnellsten loswerden? Du bist ein toller Arzt, du hast einen tollen Podcast, du machst das alles wirklich toll. Von dir kann ich viel lernen. Deine Sandra.
Vielen Dank. Also es ist so, dass es gibt ja, um kurz für die für alle, die zuhören, das zu erklären, wenn man inhaliert, gibt es ja zwei Arten. Es gibt einmal die Nassinhalation, nennt man das. Also das ist jetzt dieses Gerät, was man an die Steckdose ansteckt. Aber ich rede jetzt von medizinischen Geräten, jetzt nicht die, die man jetzt irgendwie hier im Supermarkt kaufen kann. Und dann macht man oben Kochsalz rein und dann kommt in diese, die Kochsalzlösung ist nur der Träger und dort macht man dann die Tropfen rein mit dem Medikament, die dann halt die Bronchien erweitern. Und damit kann man inhalieren oder man kann inhalieren mit einer Inhalierhilfe. Das bedeutet, jeder kennt dieses typische Asthma-Spray, was man in den Mund sprüht als Erwachsener. Und weil man das als Kind nicht in den Mund sprühen kann, weil das dann hinten nur am Rachen klebt, braucht man eine Inhalierhilfe. Das heißt, es ist wie so eine Kammer. Da sprüht man das rein und vorne ist eine Maske und dann setzt man sich die Maske auf und inhaliert aus dieser Kammer die Luft und das Medikament gleichmäßig dann ein. Das sind erstmal die grundsätzlichen Unterschiede und die Studien zeigen eigentlich eindeutig, dass eine Inhalationshilfe mit Spray am effektivsten ist, weil es kommt immer darauf an, also was ist effektiv? Effektiv ist immer das, was das Medikament an die kleinste Stelle bringt und dafür brauchen wir ja einen Träger, der ein ganz, also ne, wir brauchen irgendwie am Zielort, Bronchien, brauchen wir unser Medikament und dieses Medikament muss dorthin gebracht werden und je nachdem, wie groß der Transporteur ist, kann ich halt weiter oben stecken bleiben in den Bronchien oder ich komme in die ganz, ganz kleinen Bronchien rein. Und man weiß, wenn ich inhaliere mit einem Nassinhalierer, die Tröpfchengröße ist irgendwann limitiert, ne, 5 Nanometer oder sonst irgendwas und dann wird es nicht kleiner. Ein Dosiererosol, also das, was aus so einem Spray rauskommt, ist ein Aerosol. Da ist die Tröpfchengröße nochmal viel kleiner, sodass man viel, viel tiefer in die Bronchien reinkommt und viel mehr Medikament dorthin bringt, wo es hingehört, sodass man eigentlich sagen muss, dass die Studien alle zeigen, dass diese Inhalierhilfen mit dem Spray eigentlich effektiver sind. Es gibt manche Ausnahmen, da muss man das andere benutzen, wenn die Kinder irgendwie. Also es gibt bestimmt Ausnahmen, wo das mit der Kochsalzlösung ein bisschen besser ist, weil manche Kinder müssen mit einer hochprozentigen Kochsalzlösung inhalieren. Das geht nur dann mit diesem Gerät natürlich. Aber für die normale Bronchitis ist das ein Spray mit der Inhalierhilfe eigentlich der Goldstandard.
Dann gehen wir direkt zur nächsten Frage, Vitor. Den Namen lasse ich jetzt mal weg. Ich lese sie genauso vor, wie sie uns auch zugetragen worden ist. Und es geht um das Thema Autofahren, Vitor. Hallo KidsDoc, vorab möchte ich mich bei dir bedanken. Deine Tipps sind einfach klasse. Du erklärst alles sehr verständlich und plausibel. Außerdem mag ich dein Tempo beim Sprechen. Ich auch übrigens. Ich bin Erzieherin und freue mich schon sehr, deine Informationen und Tipps an die Eltern in meiner Kita weiterzutragen, wenn ich nach meiner Elternzeit wieder zur Arbeit zurückkehre. So, jetzt haben wir schon Informationen. Wir haben eine Erzieherin und sie ist in Elternzeit. Und darauf zielt nämlich dann auch so die nächste Frage ab. Nun aber zu meiner persönlichen Frage. Meine Tochter, 7 Monate, mag es seit kurzem gar nicht mehr, Auto zu fahren. Wir haben ihr schon einen richtigen Kindersitz gekauft und alles beachtet. Doch nach kürzester Zeit im Sitz fängt sie an zu weinen und wird wütend. Sie beruhigt sich erst, wenn wir zu ihrem Sitz kommen und sie herausnehmen. Wir können ausschließen, dass ihr während der Autofahrt schlecht wird oder sie zu viele Reize hat. Gibt es noch andere Gründe oder hast du einen Tipp, wie wir in Zukunft stressfrei Auto fahren können? Viele Grüße im Voraus, liebe Grüße. Vielen Dank und im Voraus, liebe Grüße. Vitor, das ist eine interessante Frage. Wie machst du es mit deinen Kids?
Also die sind ja jetzt schon ein bisschen größer, 4, also fast 5 und 7. Die sind ganz lange Reboarder gefahren, also rückwärts gerichtet. Und jetzt fahren sie nach vorne gerichtet. Und wir haben zum Glück bis auf... einmal oder zweimal war das eine Episode, das haben wir dann auch ganz schnell gelassen, kein so Erbrechen oder Reiseübelkeitsproblem gehabt, also auch mit Schreien und so, das war nie ein Problem. Wir hatten, wie gesagt, einmal das Problem mit der Reiseübelkeit, da waren wir aber selbst dran schuld, ne? Wir sind in Urlaub gefahren mit dem Auto und dachten, oh, wir machen es jetzt ganz toll für die Kids, ne? So, die kriegen dann Kopfhörer und dürfen auch Tablet gucken und sonst irgendwas und so, und dieses im Reboarder oder, nee, da saß der eine schon nach vorne, dann nur auf dieses Tablet gucken mit dem Handy, mit dem Kopfhörern. die waren dann so in ihrem Tunnel, also da hat er angefangen zu sprudeln, also der hat so erbrochen, der wusste gar nicht, was ihm passiert. Weil der das so gar nicht mitbekommen hat, also irgendwie war das zu viel. Seitdem wir das nicht mehr machen, war es dann auch kein Problem mehr. Aber das, was die Dame da erzählt in dem Video, in der Nachricht, ist ganz häufig ein Problem, dass die Kinder wirklich, also die können sich wirklich in Rage schreien und wie ich da aus der E-Mail höre, hat sie ja schon viele Sachen probiert, ne, weil das sind genau nämlich die Sachen, die man schaut, also erstmal gucken, ist der Sitz auch der richtige, auch wenn man denkt, ich habe den super duper tollen, super mega tollen Sitz, kann es sein, dass es genau für dieses Kind irgendwie nicht gut ist, weil es genau auf bestimmte Stellen am Bauch drückt oder im Unterbau, wo es dann irgendwie zu sehr eingeengt sich fühlt. Jeder hat ja so Stellen am Körper, da kann man drauf drücken und andere Stellen findet man es total unangenehm. Also da muss man auch, ich würde immer sagen, geh nochmal zu einem Experten und ich rede jetzt nicht von irgendeinem Babymarkt, sondern wirklich zu einem Fachmarkt, Fachhändler für Kindersitze und nochmal schauen lassen. Dann ist wichtig, dass man schaut, also sie sagt, ja, wir können ausschließen, dass das Kind nicht überreizt ist und auch nicht irgendwie, dass dem Kind nicht schlecht ist. Da frage ich mich, wie man das hinkriegt. Also das kriege ich als Kinderarzt auch nicht hin, dass ich das feststelle. Klar sollte man irgendwie rechts am Fenster so wenig wie möglich hinhängen, dass da wirklich wenig Reize sind. Und also ich würde alles nochmal durchchecken und wie gesagt, Übelkeit, es muss nicht sein, dass man unbedingt erbricht, aber die Kinder können eine Übelkeit kann extrem beeinträchtigend sein für das Kind, sodass das Kind dann einfach schreit und weint, obwohl man denkt, tut es dem was weh, aber letztendlich ist dem kotzübel eigentlich. Man muss nicht immer erbrechen. Also muss man, ich würde es nochmal reevaluieren, sie hat eigentlich alles gemacht und es gibt auch genug Kinder, die einfach, muss man auch ganz ehrlich sagen, keinen Bock haben, da drin zu sitzen. Also ne, da ist die Welt, haia popaia, alles ist super, der beste Sitz und sowas und denen ist auch nicht schlecht und die schreien dann einfach, weil sie meistens dann eben mit 7 Monaten ja nach hinten gerichtet, nach hinten schauen und dann würde ich nochmal schauen, in welchen Situationen ist das. Passiert das auch, wenn hinten jemand sitzt und ihr die Hand hält zum Beispiel? Gibt manche, ne, wenn man dann hinten sitzt und das Händchen hält, dann ist das ist plötzlich Ruhe, oder wenn doch eine leichte Ablenkung da ist, also ne, ab 7 Monate, da ist man jetzt kein ganz kleines Baby mehr, vielleicht braucht das Kind doch irgendwie so einen kleinen Spielebogen oder irgendwas, was da runterhängt, was es sich so ein bisschen ablenken kann, vielleicht ist dem auch einfach pottlangweilig, wenn es hinten auf irgendeine auf eine Rückwand von einem Sitz schaut, ne, also ja. Da würde ich nochmal mir genau die Situation anschauen, wann passiert das? Und manchmal, ich kenne auch Kollegen, also ein Kollege von mir, der hat ein Kind, die konnten auch gar nicht in Urlaub fahren. Die sind dann immer mit der Bahn gefahren, weil das Kind hat von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde nur geplärrt. Gibt es.
Ja, sehe ich auch so. Also erstmal würde ich sagen, mach dich nicht verrückt, wäre jetzt so mein Ansatz, weil aus meinen Erfahrungen heraus Autofahren ist immer eine ganz interessante Sache und auch vor allem für den Fahrer, weil sobald du auf einen Stau zufährst und weißt, dass dieser Intervall von diesem Geräusch des Autofahrens unterbrochen wird, war es bei uns so, fing er immer an zu schreien. Und dann bist du im Stau, diesen Stop and Go, war die Hölle, weil du konntest ja nirgendwo hin. Das war damals wirklich Hölle, 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 muss ich sagen. Ich hatte noch über, was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, weil du das noch nicht angesprochen hattest, Thema Geräusche, vor allen Dingen auch Musik, ne? Das kann auch sein, wenn du irgendwie einen Radiosender hat, der die ganze Zeit nur Dudelmusik hat oder so, das können die Kinder auch Beschugge machen irgendwie. Das hilft auch dann teilweise einfach das Radio mal auszumachen oder bewusst es anzumachen und mal durchzuseppen, ob es vielleicht instrumentale Musik eher ist, wo nicht gesungen oder gesprochen wird oder dann doch gesprochen oder auch nicht. Das ist auch ein ganz gutes Mittelchen, da vielleicht ein bisschen gegenzusteuern. Ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, aus unserer Vaterperspektive heraus.
Muss probieren und schwierig.
ja, genau.
Wir mussten bei unserem ersten war es so, dass wir, weiß ich noch, wir haben so einen kleinen Roadtrip durch Europa gemacht mit dem Auto und dann war das so, dass wir, immer wenn wir im Stau waren, genau wie du sagst, wenn man dann im Stau war und das Kind wollte jetzt gleich gestillt werden und wir wussten, okay, gleich geht die Bombe hoch, weil wir jetzt nirgendwo rechts ranfahren können und so, dann war lautes Singen. Also wenn wir laut gesungen haben, also wirklich übertrieben laut Kinderlieder gesungen haben, dann war der, also ich glaube, er war einfach geschockt, dass Eltern sowas machen. Und dann war er aber ruhig und hat zugehört. Sobald man dann nur ein bisschen leiser geworden ist, ging es nicht. Die Leute rechts und links in Frankreich haben gedacht, was sind das für Verrückte, die laut halt irgendwie welche Kinderlieder im Auto singen, aber so war das.
Nächste Frage, Vitor?
Ja.
Wollen wir weiter? Das ist das Thema Schlafen. Lieber Vitor, erst einmal vielen Dank für deine Arbeit und vor allem für deinen tollen Podcast. Ich habe eine Frage zum Thema Schlafen. Durchschlafen ist ja immer so ein Thema. Aber wir haben das Problem, dass mein Sohn 8,5 Monate jede Stunde wach wird. Er schläft in seinem Bett in unserem Zimmer. Er wird gestillt und wacht immer quengelnd auf und findet erst wieder in den Schlaf, wenn ich ihn trinken lassen habe. Ich möchte eigentlich nicht, dass er das Einschlafen mit dem Stillen verknüpft. Also, dass er nur an der Brust einschläft. Wenn er ganz weinerlich ist, also nicht weihnachtlich, sondern weinerlich, Gott, schwieriges Wort, ist, nehme ich ihn in unser Bett. Dann hält er schon mal 1 bis 2 Stunden durch. Ich achte wirklich auf alles. Optimale Schlaftemperatur, passende Kleidung und. Hab auch schon viel ausprobiert, aber irgendwie werden seine Schlafintervalle nicht länger. Ich bin langsam echt erschöpft. Ist es nur eine Phase oder mache ich doch vielleicht etwas falsch? Wenn es eine Phase ist, dauert die schon mal 3 bis 4 Monate an. Vitor, wie ist deine Sicht hier drauf? Schöne Grüße, Carina.
Ja, das Thema Schlaf, ein Riesenthema. Hatten wir ja auch so in einigen Podcasts immer mal angerissen und auch mal angesprochen. In dem konkreten Fall ist das so, dass man merkt, dass die Mama, finde ich, schon erschöpft ist. Also sie hat, sie kraxelt schon rum, ne? Also sie kann nicht mehr, weil das ist natürlich schwierig, wenn das Kind jede Stunde wach wird, ne? Und sie sagt, sie möchte das Kind nicht also einschlafstillen, ne? Sie möchte nicht das Schlafen mit der Brust assoziieren, ist aber schon da. Ne, eindeutig. Ja. Und das ist ja auch vollkommen natürlich, ist ja auch vollkommen normal. Also die Frage ist nur, das Kind wird nach einer Stunde wach, gibt das vielleicht, also das Kind hat eine Einschlafassoziation. Ne? Das heißt, es natürlich hat es in der Nacht auch manchmal in dem Alter auch noch ganz klar, auch später mal Durst oder Hunger und will trinken. Ob es jetzt wirklich jede Stunde ist und plötzlich und so lange, da muss man sagen, kann schon sein, dass es eher so eine Einschlafassoziation ist, also dass es sich einfach zum Beruhigen, einfach die, wie die Mutter, also sie hat es schon sehr gut analysiert, ne? Sie hat sich da schon Gedanken gemacht, sie hat es gesehen und sie sagt ja selbst, also sie glaubt nicht, dass er da jetzt jedes Mal Hunger und Durst hat und so, sondern das ist einfach, ne, sobald ich, sie sagt ja auch, wenn ich den zu uns dann nehme, dann schläft er mal ein bisschen länger, ne? Das heißt, da ist ja, das zeigt ja, dass dieses Kind ein Bedürfnis hatte von Nähe, von Sicherheit und das braucht halt noch eine Nabelschnur, ne? Die Nabelschnur ist weg bei Geburt, aber irgendwie scheint es doch noch eine gewisse Sicherheit zu brauchen. Manche Kinder nicht so sehr und andere Kinder schon. Und diese Sicherheit hat er halt dadurch, dass er halt jede Stunde oder sie, ich weiß nicht, jede Stunde sich meldet und immer nochmal andockt und nochmal die Nabelschnur herstellt. Ne? Also dann weiß er, gut, die ist da. Ne? Also es ist nicht irgendjemand, der mir auf den Popo haut und mich irgendwo hinschuggelt, sondern es ist wirklich, die Person ist da und genau die, die ich kenne. Ne? Also er muss noch nicht mal die Augen machen, er schmeckt es. Also ne, da ist ja ganz viel Bindung, die das Kind noch braucht und man muss halt schauen, dass man das, also ich würde versuchen, wirklich dieses Kind irgendwie bei mir zu mir in die Nähe zu bringen. Natürlich nicht im Bett schlafen, weil das nach den Regeln des plötzlichen Kindstods nicht empfohlen ist, aber nicht irgendwie in einem extra Bett, da so, dass die Mutter jedes Mal aufstehen muss oder so, ne? Ein Beistellbett, so dass sie es nur hin und her kullern muss. Das macht alles schon mal ein bisschen entspannter, ne? Damit die Mutter nicht jedes Mal aufstehen muss, dann ist sie wach, bis die einschläft, ist sie ja schon wieder das Kind am Schreien. Dann ist sie ja schon wieder. Also da würde ich auch verrückt werden. Also man muss sich, also man kann bestimmte Sachen natürlich gucken und schauen, dass man das Kind vielleicht beim nächsten Mal, wenn es jetzt wieder schreit und man sagt, naja, der hat jetzt vor 45 Minuten mir 2 Brüste leer getrunken, das kann jetzt nicht Durst sein, vielleicht kann ich ihm ja mit einem Schnuffeltuch oder mit meiner Hand, sodass er mich spürt oder so, ne, während ich daneben liege, vielleicht kriege ich ihn damit auch beruhigt. Also man kann ihm schon was Neues beibringen und sage ich mal, die Brust ist ja dann immer der Joker, da weiß ich ja immer, das klappt immer, das heißt, ich würde die Brust gar nicht so als Aversion und sagen, oh, jetzt ist er wieder an die Brust, sondern eher so sagen, okay, egal was, wenn es alles nicht klappt, die Brust klappt. Ne? Also so, dass man das positiv schon mal sieht und halt schauen, dass man das, also man kann viele Situationen nicht ändern, also dass das Kind dann einfach so häufig kommt. Aber es ist so, dass man sich die Situation schöner machen kann. Also ne, ein Beistellbett, nicht jedes Mal aufstehen müssen und dass es einfach für die Nächte auch angenehmer wird. Und es gibt auch Kinder, die dann, wenn sie plötzlich irgendwie in der Nähe sind und die Hand einfach, wenn man nur die Hand drauf hat beim Kind die ganze Zeit, dass es dann einfach deutlich länger schläft und nicht immer erstmal schreien muss, dann kommt die Hand, dann geht die Hand wieder weg und dann schreien, also ne, so dass, also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, so dass man sich die ganze Einschlafsituation nochmal anschauen sollte. Es gibt auch Schlafberater, da hatten wir ja auch mal eine Folge drüber gemacht über Schlafberater, ja. Da muss man aber wirklich schauen, ne, in dem Moment, wo es darum geht, lass schreien und sonst was, dann wird das nicht seriös oder Kind kann in 3 Tagen schlafen lernen und so, das stimmt auch nicht, ne, also es gibt schon bedürfnisorientierte Schlafberatung, die gut sind, wo die sich die ganze Situation wirklich angucken und besprechen und in kleinen Schritten dann schauen, dass man dann vielleicht doch diese Sachen, die sich eingespielt haben, die einem gar nicht auffallen, dann nochmal ein bisschen aufdröseln und sagen, versuch's mal beim nächsten Mal so und so, ne? Und dass man so kleine Hausaufgaben hat und schaut. Also ich glaube, da gibt es schon noch ein bisschen Luft nach oben. Falsch macht sie nichts. Ich glaube, sie ist einfach nur so ein bisschen gerade gefangen und ich spüre auch immer bei solchen E-Mails immer so ein bisschen den Druck von außen. Ich habe so das Gefühl, ja. Weißt du, wie ich meine? Es ist immer so,
ja, auf jeden Fall.
Man hat immer so das Gefühl, ja, die Mutter, manchmal hat man so das Gefühl, die Mutter ist einfach nur fertig, weil sie dauernd aufstehen muss, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, der Druck kommt von woanders, wenn man die Leute so hört, ne, so von außen, so, du kannst doch nicht, ne, ob es der Partner ist oder ob es die Oma ist oder egal wer, schwingt immer so ein bisschen mit, so, ne, man hat irgendwie, das ist so mein Gefühl manchmal, ja.
Ja, dieser Druck von außen, das ist ein ganz großes Thema, weil ich glaube und ich glaube, ich weiß es auch, dass die meisten nicht alles das erzählen, was zu Hause schief läuft, sondern immer nur das Positive und das bleibt natürlich hängen und setzt dann die andere Seite unter Druck.
Ja, ist auch blöd. Jeder hat Hämorrhoiden, ja. Keiner redet drüber und so ist es auch mit dem, also nicht jeder hat Hämorrhoiden, aber so ist das und das sind ganz vielen Themen, ne? Und dadurch entsteht ja so ein verschrobenes Bild, ne? Dass man dann denkt, ja. Also bei allen ist gut. Ich zu diesem Thema kann ich einmal was erzählen. Ich habe ja bis mein erstes Kind kam, habe ich ja Panik, also ich habe ja immer gedacht, jedes Kind, was auf die Welt kommt, ist irgendwie, braucht einen Notarzt und braucht jemanden daneben und sonst irgendwas, weil ich natürlich als Kinderintensivarzt immer nur zu den, wenn ich gerufen worden bin, zu den Kaiserschnitten oder zu den Not-Kaiserschnitten oder zu den Notgeburten oder sowas, das war ja direkt daneben, wurde ich ja immer dazu gerufen. Das heißt, ich habe ja nie eine normale Geburt gesehen. Ne? Für mich war ja immer nur, wenn ich eine Geburt sehe, ist immer Action, immer böse, immer gefährlich, immer alles. Und das war wirklich dann bei der Geburt meines ersten Sohnes, das war wirklich so, das war wirklich erstmal eine Erkenntnis zu sehen, okay, ey, es gibt auch normale Geburten, ganz viele Geburten sind normal und das Kind geht gesund nach Hause und muss nicht intubiert und beatmet irgendwo hingeschoben werden. Das zu dem Thema, je nachdem, was man immer nur erfährt, ne, und sieht.
Steigen wir in die nächste Frage
ja,
ein?
Ja, bitte.
Da geht es um das Thema Hygiene, Vitor. Und die Frage ist gestellt von Laura. Was hältst du davon, ständig die Schnuller zu sterilisieren?
Ja, schwierig. Also natürlich, also es gibt zwei Menschen, Bevölkerungsgruppen, denen man alles verkaufen kann. Das sind Heiratswillige und Eltern. Genauso ist das ja. mit diesen Sterilisatoren und was weiß ich und die alles wird, also es ist ja, da gibt es ja Maschinerien dahinter, die, wo man alles kaufen und verkaufen kann. Es gibt eine ganz klare Empfehlung, also wenn wir jetzt mal, also den Schnuller oder den, wie heißt das, den oder die Flaschen, ne, wenn Kinder mit der Flasche ernährt werden, dann wird das nicht empfohlen, dass die sterilisiert werden oder sonst irgendwas, weil durch die Sterilisation, also das gibt ja so Geräte, die werden dann so, das ist ja keine richtige Sterilisation. Sterilisation ist ja ein medizinischer Begriff, das heißt, es wird keimarm oder keimfrei gemacht. So ist das da in dem Fall ja nicht, das wird ja einfach nur mit Dampf so ein bisschen gereinigt. Es wird aber eindeutig empfohlen von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, dass es reicht, mit heißem Wasser auszuwaschen und das ist das, und das, da kommt es jetzt hin, waschen mit einer Bürste, die in die Ecken kommt, weil durch das nur Beheizen und Aufheizen werden diese Bakterienfilme, die in den Ecken sind der Flaschen oder in den Saugern oder sonst was, werden nicht damit entfernt. Die werden auch nicht deaktiviert vollkommen, sodass man die wirklich aktiv wegschrubben sollte. Und bei diesen Schnullergeschichten ist das so, wenn das Kind jetzt ein Sohr hat, also ein Mundpilz oder eine andere Erkrankung, dann würde ich sie tatsächlich auskochen oder irgendwie oder wegschmeißen sogar. Und es reicht, wenn man die Schnuller einmal die Woche vielleicht mal irgendwie abkocht, also so ein bisschen heißem Wasser, einfach zur leichten Reinigung. Aber dieses tägliche und immer wieder frisch und sonst was, das macht keinen Sinn. Ne? Also selbst den Schnuller könnte man eigentlich nur unter heißem Wasser einfach nur ein bisschen da durchlaufen lassen. Und da muss man aufpassen, das sage ich auch immer gerne. Die Schnuller haben ja ein Loch, also ein Luftloch. Mhm. Und wenn man das mit heißem, also wenn man die abkocht oder selbst wenn der von außen dann schon relativ kühl ist, kann es innen drinne dieses Wasser ja noch drin sein und das kann zu schwerstgradigen Verletzungen im Mundraum und in der Speiseröhre kommen, weil man dann die Kinder verbrüht. Deswegen immer gucken, dass man die gut ausdrückt.
Das ist brutal heiß.
Ja. Brutal. Also wirklich, ich habe schon Kinder gesehen, die in Epiglottis, also das ist der Kehldeckel, Verbrennung hatten und auf Intensivstation lagen. Weil sie dann nicht mehr, weil es dann so geschwollen war, dass sie dann, das kann passieren. Ist auch schon mal mit heißem Brei passiert, ne? Wenn man den in der Mikrowelle warm macht, muss man immer aufpassen, weil die Mikrowelle ist dann nicht, man muss gut umrühren. Und wenn man nicht gut umgerührt hat, den Brei, dann kann es passieren, das kennen wir ja alle von unserem Essen. Manchmal denkt man, oh, voll heiß und die andere Ecke ist irgendwie total kalt, ne? Und dann denkt man, eklig, muss noch mal rein, ne? Aber wichtig ist bei dem Brei, da ist ja viel Flüssigkeit, immer gut durchrühren, dass es wirklich gleichmäßig verteilt ist. Weil wenn man nur die eine Ecke nimmt und denkt, oh, ist total noch frisch und auf der anderen Seite ist oder weiter unten kochend heiß, habe ich auch schon erlebt, dass sie dann richtige Verbrühung im Rachenraum hatten.
Nächste Frage, Vitor, ja. Von Elena. Da geht es um das Thema Haarausfall bei Kindern. Meine Tochter ist fast 4 und hat Haarausfall. Mittlerweile 4 große Areale, wo Haare fehlen. Und das Haar geht extrem leicht raus. Alle Blutwerte sind in Ordnung. Kinderarzt sagt, abwarten, das Immunsystem ist durcheinander. Kann man das denn wirklich so glauben?
Also in diesem Fall ist ja die Diagnostik schon sehr fortgeschritten. Also Haarausfall, also einer der häufigsten Themen ist gerade bei so Kindergartenkinder oder dann auch in der Pubertät kommen dann immer die Eltern und sagen, mein Kind hat so Haarausfall. Und dann muss man sich mal genau anschauen und gucken, ist es wirklich Haarausfall oder ist es, was ist das? Also bis zu 100 Haare am Tag ist ja normal, dass der Mensch verliert. Und wenn man jetzt natürlich so kleine Stummel hat, wie ich auf dem Kopf, und da sind 100 Haare, wenn man das dann im Ausguss bei der Dusche sich anguckt, ist natürlich viel weniger, als wenn ich ein 4-jähriges Mädchen habe, was die Haare bis zur Mitte des Rückens hat. Wenn dort 100 Haare zusammenkommen, dann hat man halt einen riesen Büschel schon mal zusammen, ne? Und das ist immer noch vollkommen normal. Was nicht normal ist, und das hat ja die Dame jetzt schon erzählt, ist, dass wirklich, und das sage ich den Eltern immer, ne? Wenn es so kreisrunde Flecken sind, die dann wirklich, manche sehen aus wie abrasiert, manchen fehlt plötzlich einfach die Haare. Da gibt es verschiedenste Erkrankungen, die das machen. Ne? Alopecia, also der kreisrunde Haarausfall in dem Fall. Es gibt aber auch andere Arten. Also dann, das ist dann wirklich ein medizinischer Haarausfall, wo man schauen muss. Es gibt auch so ein Effluvium, nennt man das, also wo die Haare so diffus abfallen. So ein bisschen wie wenn Menschen eine Chemotherapie machen. Da fallen die Haare ja auch nicht an einer Stelle ab, sondern die werden einfach so insgesamt dünner und lichter. Ne? Man sieht dann überall, das gibt es auch, das ist auch häufig hormonell bedingt oder auch beim kreisrunden Haarausfall. Bevor ich da drauf eingehe, möchte ich einmal sagen, was viel häufiger der Fall ist. Viel häufiger ist der Fall, dass die Kinder Haarbruch haben. Haarbruch bedeutet, das sieht man an den Kindern, die meistens haben die Mädels, weil die ja dann doch rumrennen oder auch die Jungs, aber häufig die Mädels haben dann die Haare zum Zopf gebunden. Der Zopf ist dann aber auch nicht so locker, sondern eher fest, weil die Mädels möchten keinen lockeren Zopf, weil sonst geht der immer wieder auf. Und dann wird ein Gummihaarband so oft drumherum gemacht, dass das Haar richtig schön Festes. Und dieses, und an der Stelle brechen die Haare, weil die Haare natürlich durch das Haargummi extrem geknickt werden. Und wenn man sich dann mal die Kinder anguckt, das mache ich auch immer in der Praxis, und mal diese ganzen Fusselhaare, die dir ganz so drum, man sieht das schon, dass das ein Haarbruch ist, weil die haben dann so ganz viele Fusselhaare, die vorne so ganz viele kleine Härchen. Wenn man die dann mal zieht, dann sieht man die Enden genau an der Stelle, wo immer dieser Dutt ist oder immer diese Haarspangen drin sind. Und da ist dann wichtig, dann, dass man erstmal sagt, wenn das wirklich nicht diese kreisrunden Dinger sind, dass man sagt, okay, Haare offen tragen oder, wie gesagt, ganz locker binden. Es gibt diese, das wissen wir noch, Gerrit, diese also es sieht aus wie eine Telefonschnur. So sind so Haarbänder. Die sehen aus wie so eine Telefonschnur und die sind ganz gut. Weil wenn man die benutzt, da schlängeln sich die Haare durch und es kommt nicht zu diesem Knick. Also da geht es eher darum, dass man sagt, ey, achte mal drauf, mach mal die Haare auf und nicht so viel knicken und am besten nicht Haargummis mit so einem Metallding drin noch drinne, weil die reißen dann sowieso die Haare ab. Alles andere, was die Dame jetzt erzählt hat, da muss man wirklich schauen. Gerade beim kreisrunden Haarausfall weiß man, dass, also wir haben auch ein paar Kinder, die davon betroffen sind, dass das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Man weiß gar nicht genau, warum. Und die Therapie ist häufig lokal, also dass man eher lokal was probiert. Aber zum Glück bei den Kindern häufig gutartig. Das heißt, das kommt, die Haare fallen manchmal komplett aus und innerhalb des nächsten halben Jahres oder Jahres fängt es dann einfach plötzlich wieder an. Und da hat der Kinderarzt so ein bisschen recht, dass er sagt, das Immunsystem spinnt gerade so ein bisschen. Das ist wirklich so, kann manchmal passieren und häufig dann besser. Wenn so eine Alopezie, also so eine kreisrunde Haarausfall nach der Pubertät passiert, ist die Wahrscheinlichkeit eher höher, dass es dann auch so bleibt. Aber auch da gibt es dann, muss man da wirklich zum Spezialisten. Ich würde auch sowas nicht nur vom Kinderarzt anschauen lassen, sondern immer vom, also ne, gerade in dem Fall Blut abgenommen und sowas super, aber mit den Werten dann bitte zu einem Spezialisten, zum Hautarzt nochmal gehen, weil da ist auch immer ganz viel in Aufbruch, ganz viele neue Sachen, die man plötzlich vorher nicht gemacht hat und jetzt gut funktionieren, unbedingt nochmal zum Spezialisten.
Kannte ich nicht. Das ist dieser Haarbruch. Habe ich noch nie was von gehört.
Ja, ist das Häufigste. Ja, kennt keiner.
Ja, krass.
Und dann werden irgendwelche Blutentnahmen gemacht und Vitamine und sonst was. Und dann denke ich, Leute, mach einfach mal das Haarband auf und nicht so feste und dann wirst du sehen, dass es viel besser wird.
Vitor, Martina hat uns eine Frage geschickt. Es geht um Vitiligo. Das hatte doch Michael Jackson, oder?
Genau.
Ordne ich das gerade falsch zu?
Michael Jackson und noch ganz viele andere. Es gibt auch dieses berühmte Model, was das ja auch hat und damit ganz viel in der Öffentlichkeit ist, dieses afroamerikanische Model. Genau.
Dann sag doch mal bitte erst, was das ist, bevor ich die Frage vorlese.
Also auf Deutsch heißt es die Weißfleckenkrankheit. Ne? Das ist einfach, dass die Haut an bestimmten Stellen anfängt, ihre Pigmentierung zu verlieren und dadurch diese hellen Flecken entstehen. Und je dunkler der Mensch natürlich ist, desto mehr fällt das auf. Also jemand, der so per se sowieso schon eine sehr, sehr helle Haut hat, da sage ich mal, sieht man es häufig nicht so stark. Aber natürlich jemand, der aus Afrika kommt oder ursprünglich, dann sieht man das deutlich. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt so symmetrisch, da ist es so rechts und links von der Körperhälfte immer gleich. Und es gibt aber auch so welche, die so wahllos auftreten. Und es ist eine Autoimmunerkrankung der Haut auch. Und die Behandlung ist schwierig, sehr schwierig.
Ja, weil das ist nämlich die Frage von Martina. Dann ist schon ein bisschen was vorweg. Ich lese die mal vor. Lieber Kidstock, ich weiß, du gibst keine medizinische Beratung. Das ist gut, dass du das hier auch nochmal reinschreibst, weil so ist es nämlich auch. Sondern du kannst einfach nur Leitplanken geben. Und das Beste ist natürlich direkt zum Arzt und immer vorstellen, wie Vito das auch sagt. Aber vielleicht kannst du diese Frage etwas allgemeiner beantworten. Bei meinem 4-jährigen Sohn wurde mit 2,5 Jahren Vitiligo diagnostiziert. Bisher ist es nur eine Stelle an der Stirn, die sichtbar ist. Dazu links teilweise weiße Wimpern und Augenbrauen. Diese werden auch kontinuierlich mehr. Ich möchte natürlich, sofern möglich, alles tun, damit sich die Ausbreitung in Grenzen hält, beziehungsweise im besten Falle eine Besserung eintritt. Ich beschäftige mich wirklich viel damit. Habe viel gelesen. Wir waren schon bei Hautärzten, Naturheilkunde und. Aber diese ganzen Informationen, Empfehlungen verwirren mich so sehr. Mal soll Milch getrunken werden, mal auf gar keinen Fall Milch. Mal soll man extreme Sonne vermeiden, mal wird sie wiederum empfohlen. Vielleicht sollte ich aufhören, nach einer Therapie zu schauen und es einfach akzeptieren. Ich habe nur Angst, dass ich etwas falsch mache, beispielsweise in Sachen Ernährung, und es sich dadurch noch weiter verschlimmert. Bei ihm wurde Blut genommen im Hinblick auf die Schilddrüse und man sagte mir, alle Werte sind okay. Aber welche Werte gilt es denn im Spezialfall überhaupt zu betrachten beim Vitaminmangel? Fragezeichen. Vielleicht hast du hier ein paar Ratschläge, wie wir vorgehen können. Liebe Grüße, Martina.
Gut, also
das ist viel, genau.
Also, aber es ist, aber sie hat ja, sage ich mal, ganz viele Sachen schon gemacht und getan. Ne? Also man sieht, dass sie sehr belesen ist, dass sie sehr viel geguckt hat, gerade was diese, was Ernährung angeht oder sonst irgendwas. Soweit mir bekannt ist, ist Vitiligo nicht durch Ernährung oder irgendwie beeinflussbar. Was manchmal ein bisschen durcheinander kommt, ist einfach nur, dass viele Menschen, die eine Vitiligo haben, weil es ja eine Autoimmunerkrankheit hat. Und man weiß, eine Autoimmunerkrankung kommt gerne Hand in Hand mit einer anderen. Ne? Also wer eine Zöliakie hat, der kann also eine Glutenunverträglichkeit, der kann auch dann plötzlich eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse haben. Also man muss dann immer so in immer schauen. Ne? Wer einen Diabetes hat, der kann auch Diabetes Typ 1, der kann dann auch eine Zöliakie entwickeln. Und deswegen kommt das manchmal ein bisschen durcheinander, dass es halt heißt, ja, wer eine Vitiligo hat, darf kein Weizen essen oder kein Gluten. Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich geht es nur darum, schau bitte einmal bei Vitiligo, nicht, dass du noch eine andere Erkrankung hast, ne? Also so irgendwelche, also ne, die Schilddrüse kann das machen, aber ich würde auch, wenn irgendwelche Darmprobleme sind oder auch das Kind nicht richtig wächst oder so, auch nach dem Darm gucken. Aber das Ernährung, das geht dann eher so in die naturheilkundliche Heilpraktiker-Sache, ne, wo die viel immer über die Ernährung machen wollen und irgendwelche Sachen ausleiten wollen. Schulmedizinisch ist das aber nicht bewiesen. Also, ne, wie gesagt, eher anders. Rum, schau bitte, wenn du eine Vitiligo hast, nicht, dass du noch was anderes hast, was nicht erkannt wurde. Das andere ist, dass die Vitiligo, es gibt ja, wie ich sagte, verschiedene Arten. Es gibt so welche, die sind an einer Stelle, die sind begrenzt. Die wirken dann so, als würden sie mehr werden, weil das Kind natürlich wächst, ne? Also, aber es ist proportional. Es ist nicht so, dass plötzlich an anderen Stellen immer mehr wird oder immer die Stelle auch immer deutlich größer wird, obwohl das Kind nicht weiter wächst. Das gibt's auch. Aber jetzt in dem Fall ist es ja irgendwie im Gesicht, glaube ich, und die Augenbraue und so. Da muss ich sagen, bei so Sachen schicke ich immer gerne zu Spezialisten, und es gibt wirklich, wenn man so Vitiligo-Spezialisten in München, gibt es einen sehr guten, wo ich zwei Patienten hatte. Es gab auch eine sehr gute privatärztliche, die, also das ging irgendwie an der Uni Köln war das, glaube ich, die das auch gemacht haben. Es gibt so bestimmte Therapiearten, ne? Das nennt sich zum Beispiel PUVA-Therapie, das ist so eine Lichtbestrahlungstherapie, die ganz erfolgreich ist, aber man muss sagen, da muss man das Alter des Kindes beachten, weil bestimmte Sachen, Bestrahlung oder sonst was, gehen erst ab einem bestimmten Alter, also als Erwachsene oder Jugendliche, und nicht in dem Alter, sodass sie da, es gibt gute Vereine, also Vitiligo-Vereine online, wo man wirklich so Selbsthilfegruppen, die haben immer die besten Sachen, sage ich mal, aufgelistet. Das ist auch meistens seriös, muss man sagen. Es gibt ja irgendwelche, ne, so offiziellen Vereine, wo dann wirklich die Anlaufstellen drinne stehen und so, dass man da vielleicht nochmal schaut. Ich würde nicht in irgendwelchen Muttiforen eher auf Facebook-Gruppen oder sowas gucken, weil da hat jeder immer dann, ich habe mein Kind mit Schwarzkümmelöl eingeschmiert und dann war alles weg und so. Also das würde ich nicht machen, sondern ich würde schon schauen, dass ich an irgendeinen offiziellen Verein gehe, herantrete und dann mir dort anschaue, was gibt es noch für Therapieoptionen oder wo kann ich mein Kind nochmal vorstellen. Und ganz häufig ist es aber so, muss man einfach sagen, man kann einfach nichts machen. Und dann ist es genauso, wie die Mutter gesagt hat, da muss man es akzeptieren und eher, also das würde ich sowieso parallel auch machen, das Kind stärken, ne? Also das Kind in seiner in seiner Art und in seinem hellen Fleck stärken und das Kind, sage ich mal, wappnen für die Schule, für den Kindergarten, weil Kinder können grausam sein und wenn ich da dem Kind vorher nicht gesagt habe, es ist total egal, wie ich aussehe, es ist total, das muss man auch selbst vorleben, ne, dem Kind, ne? Wenn mir immer nur das Äußere so wichtig ist, dann wird das Kind natürlich das auch so übernehmen, ne? Wenn ich aber sage, es ist total egal, wie du aussiehst, du glaubst, du kannst so toll klettern, du kannst so toll das und so, also dass man das Bewusstsein stärkt, Selbstbewusstsein stärkt, Das ist noch viel, viel wichtiger, gerade bei allen Kindern oder ne, die so irgendwie in Anführungsstrichen jetzt nur einen Makel haben, der so von außen sichtbar ist, der, wo man dann irgendwie fertig gemacht werden kann von anderen Kindern oder so, sollte man immer gucken, dass man das Kind stärkt, weil wir können nicht die Gesellschaft ändern, wir können nicht ändern, dass andere Eltern ihre Kinder zu kleinen Arschlöchern erziehen, können wir nicht, aber wir können machen, dass unsere Kinder damit besser umgehen können.
Die nächste Frage kommt von Kerstin. Hallo, lieber Kidstalk. Ich finde dich und was du tust echt toll und versuche jetzt hier einfach mal mein Glück. Unser Sohn, Ende September 2 Jahre, hat eine Phimose. Bereits einmal intravenös Antibiotika-Behandlung, da es stark entzündet war mit 1 Jahr. Unser Kinderarzt meinte, kommt von selbst, muss man nichts machen. Danach 4 Wochen mit Kortisonsalbe behandelt und täglich gedehnt. Hat gut funktioniert. Danach Empfehlung des Kinderarztes, 2-mal die Woche beim Baden dehnen. Sonst nichts machen. Kommt von selbst. Danach konnte man sehen, wie es wieder enger wurde, obwohl wir das so gemacht haben und unser Sohn hat ständig Schmerzen beim Wickeln. Er zuckt zusammen, sobald man den Penis berührt. Der Kinderarzt meint wieder, ganz normal, kommt alles von selbst. Was nun tun? Wie lange abwarten bzw. ihn mit Dauerschmerzen leben lassen, bevor man eine Beschneidung in Erwägung zieht? Vielleicht könntest du mich hier ein bisschen aufschlauen. Vielleicht, Vito, beantwortest du einmal überhaupt, was eine Phimose ist.
Phimose ist eine Vorhautverengung. Die Vorhautverengung des Penises, und es ist so, dass das ist ein Riesenthema. Das ist echt unfassbar. Das ist ein Riesenthema um so eine kleine Futzelhaut. Da gibt's halt riesige Mythen, die da mitschwingen, und das ist das Problem. Unsere Eltern wurden angeleitet damals, unsere Mütter und vor allem wurden angeleitet vom Kinderarzt, bitte ab Geburt die Vorhaut jedes Mal zurückzuschieben. Jedes Mal, wenn man wickelt, jedes Mal, wenn man badet. So, das haben unsere Mütter alle gemacht. Ich kenne keine Mutter, die das damals nicht gemacht hat, weil das wirklich die Empfehlung des Kinderarztes war. Weil man da dachte, wenn man das gleich von vornherein schön immer zurückzieht und auf immer schön dehnt, auch wenn es ein bisschen wehtut, aber Hauptsache schön lockern, dann bleibt das locker. Dann hat man sich gewundert, warum plötzlich in der folgenden Zeit die Beschneidungsrate unfassbar in die Höhe gegangen ist, und nachdem diese Empfehlung rausgegangen ist, und dann hat man sich diese Vorhauten genauer angeguckt und hat man gesehen, wow, durch dieses Zurückschieben, was ja eigentlich nicht sein dürfte, dieses Zurückschieben, entstehen kleine Narben an der Vorhaut, die man so vielleicht von außen gar nicht sieht, und diese Narben ziehen sich zusammen, und dadurch kommt es eher zu einer Verengung, und deswegen ist man da schon also ganz lange weit weg, aber leider gibt es noch ganz viele Kinderärzte, die das empfehlen, Kinderärztinnen, die das empfehlen. Die Empfehlung ist ganz klar, der Penis des Jungen gehört dem Jungen, und da wird nichts dran gemacht. Klar, wird sauber gemacht, aber es wird nicht zurückgeschoben, es wird gar nichts gemacht. Weil die Vorhaut, die Vorhaut hat ein äußeres Blatt und ein inneres Blatt, und das innere Blatt ist mit der Eichel verwachsen. Das ist eine Einheit. Das ist nicht irgendwie wie beim Erwachsenen, wo man dann zurückschieben kann und dann ist da locker flockig Luft dazwischen. Das ist eine Einheit. Das ist zusammengewachsen. Das heißt, in dem Moment, wo ich das zurückziehe, reiße ich zwei. Das wäre, als würde ich mir einfach die Haut abreißen von der Hand oder so. Das ist zusammengewachsen. Das gehört nicht auseinandergerissen. Und das wird aber dann gemacht, und dann habe ich da sowieso schon mal ein Problem. Das tut weh. Und deswegen wird der Penis nicht angerührt bis zum 5., 6. Lebensjahr des Kindes. Dann, wenn er dran spielen will, ist egal. Wann muss man doch was machen? Also, wenn Kinder ein Nierenproblem haben, also Kinder, die eine Nierenfehlbildung haben oder sowas, die müssen beschnitten werden, weil man weiß, dass da die Rate der aufsteigenden Infektionen, das gilt nicht für Gesunde, dass die dann höher ist, dass da irgendwelche Keime dann hochkommen, und deswegen sollten die beschnitten werden. Aber bei Gesunden ist das total egal. Und was noch wichtig ist, wenn die Kinder immer wieder Vorhautentzündungen haben, die wirklich jetzt so massiv sind wie bei dem Kind. Wenn ich jetzt die Frage nochmal aufgreife, da hatte das Kind einmal, klar, das war jetzt riesig, irgendwie mit intravenös, was ich auch schon echt krass finde, also über die Vene, da muss der Penis ja schon wirklich krass entzündet sein. Häufig reicht bei einer Vorhautentzündung einfach ein Sitzbad mit Kamille, und manchmal muss man vorne ein bisschen eine Creme drauf machen, die so ein bisschen antibiotisch ist, und das war's. Und dann ist das 2 Tage später wieder weg. Oder man muss kann mal ein orales Antibiotikum geben, das man jetzt wirklich über die Vene behandeln muss, ist schon heavy, muss man sagen. Wenn das jetzt öfter passieren müsste, dann muss man drüber nachdenken, das dann doch zu beschneiden. Aber die andere Frage ist, die Mutter, das habe ich nämlich nicht ganz verstanden, aber so habe ich es verstanden, sie sagt, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir ihn nicht beschneiden lassen? Weil er hat ja immer Schmerzen. Aber ich habe das so verstanden, dass er die Schmerzen ja hat, weil er ja die Vorhaut zurückgeschoben bekommen soll. Ne? Also, ne, also so habe ich es verstanden, dass man sagt, warum schneidet man es nicht ab? Stattdessen muss ich ihn zweimal die Woche quälen, indem ich ihn dann jedes Mal das zurückziehe. Also erstens ist es ein hochempfindlicher Bereich, das weiß jeder, und dann muss man dann auch jedes Mal, also das Kind ist ja schon konditioniert, sobald die Windel aufgeht, denkt er, oh Gott, die will da wieder dran nach hinten schieben, da würde ich auch wegrennen und schreien. Und deswegen nur beschneiden, das wäre falsch, weil beschneiden tun wir, also beschneiden, den Penis beschneiden, das wird nur getan, wenn die Kinder wie rezidivierend, also immer wiederkehrende Vorhautentzündungen haben oder wie gesagt dieses andere Problem haben. Die Empfehlung ist ja, gar nichts dran zu machen. Also mit 2,5, 2 wird er jetzt, ne? Deswegen mit 2 kann man diese Cortisontherapie, das heißt, man schmiert das jeden Abend, schmiert man das auf den Penis vorne, auf die Vorhaut drauf, und durch das Cortison wird die Haut elastischer an der Stelle. Und das klappt sogar manchmal bei Erwachsenen noch, und dann klappt das gut, dass die Vorhaut wieder drüber geht. Und das Problem ist, genau wie sie gesagt hat, wenn man dann aufhört, dann wird das mit der Zeit, dann soll man das mit einer normalen Creme machen, aber es wird wieder enger. Deswegen sollte man dann in dem Fall sagen, ich lasse es und mach gar nichts und schaue, was passiert. Wenn ich jetzt wieder eine Vorhautentzündung nach der anderen entwickle, dann muss man das nochmal beim Kinderchirurgen oder Kinderurologen abklären lassen und gucken, was der sagt. Ansonsten ist die Empfehlung überhaupt nicht, dass man dann jetzt Ewigkeiten da rumfummelt, sondern dann sagt man, okay, lass es jetzt einfach und schau, was passiert. Und lass das Kind jetzt nicht traumatisieren, sich traumatisieren, nur weil man da jedes Mal da dran muss, was gar keinen Sinn macht, weil das wird sowieso enger, wenn ich nur 2-mal die Woche da mache. Das müsste jeden Tag gemacht werden. Also die Empfehlung heißt eigentlich, nichts machen, wenn es so entzündet ist, behandeln, und wenn es zu häufig entzündet ist, dann muss ich vielleicht sogar beschneiden.
Vitor, danke für die ganzen Antworten, die du uns heute wieder hier geliefert hast. Die nächste Folge, das wird die Folge 10, und das kann man feiern. Und wie feiern wir das denn inhaltlich?
Genau, wir haben uns überlegt, dass wir die häufigsten Kinderkrankheiten, weil das ist auch immer wieder, das merken wir ja auch bei den Fragen, dass das immer wieder gefragt wird, was mache ich bei Hand, Mund, Fuß, was ist denn Scharlach, was ist das und sonst was, dass wir uns überlegen, was sind die häufigsten Kinderkrankheiten, und dass wir da kurz prägnant mal zusammenfassen, auf was muss man achten, wann könnte das irgendwie komisch werden, und das werden wir da besprechen.
Vitor, dein Podcast, dein Ende, deine 20 Sekunden. Was möchtest du uns heute mitgeben?
Danke fürs Zuhören, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Waren zwar keine 20 Sekunden.
Genau, waren keine. Nein,
das war genau. Ich sage, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und
Da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.